Also ihr erlebt das jetzt auch in der Forschung, oder? Da kommen junge Forscher und Forscherinnen mit Ergebnissen voll begeistert, oder? Meine erste emotionale Reaktion, das kenne ich schon seit 30 Jahren. Wenn ich das natürlich zurückspiegel und sage, das haben wir schon immer gehabt und das ist nichts Neues, dann ist das die falsche Reaktion. Es geht nicht darum, die Unterschiede zu verwischen, sondern aus den Unterschieden Kraft zu gewinnen. Zum Beispiel die Babyboomer haben vielleicht nicht unbedingt mehr Erfahrung, aber sie haben mehr soziale Netzwerke, Beziehungen. Sie kennen alle, oder? Und das ist natürlich wichtig. Und die Jungen haben vielleicht neue Ideen, wissen aber noch nicht genau, wie sie das umsetzen können.
Aber am Ende dieser Episode wissen wir alle mehr. Damit willkommen zum Podcast für Boomer. Ich bin auch einer. Mein Name ist Stefan Robini.
Und hier ist noch eine, Konstanze Abratzke. Hier geht es ja in diesem Podcast um die Themen unserer Generation. Und diesmal, wie geht es Boomern zwischen Arbeit und Ruhestand in der Schweiz?
Wir sind in der Schweiz, in Zürich. Unser Gesprächspartner ist der Dorian der Schweizer Alters- und Generationenforschung, François Höpflinger. Professor Höpflinger, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
Ja, vielen Dank, ja.
Wir haben uns drei Themenschwerpunkte ausgedacht. Am Ende dieser Episode sollte klar sein,
welchen Ruf und welche Rolle die Boomer in der Schweizer Gesellschaft haben.
Welche Vorstellungen von Ruhestand in der Schweiz gelebt werden.
Und wie François Höpflinger sein eigenes Älterwerden gestaltet.
Herr Professor Höpflinger, da wird unsere Hörerinnen und Hörer in Deutschland, die Sie vielleicht nicht so gut kennen wie die Menschen hier in der Schweiz, gleich zu Beginn unseres Gespräches etwas mehr über Sie erfahren. Beginnen wir mit ein paar Halbsätzen, die Sie bitte vervollständigen. Als ich geboren wurde, war in der Schweiz...
Wurde die AHV, also die Altersvorsorge, eingeführt 1948.
Mein Traumberuf war?
Archäologie zuerst. Dann habe ich aber dann auf Soziologie umgeschaltet, weil das aktuell war.
Wenn ich nicht Soziologie studiert hätte, dann?
Hätte ich wahrscheinlich eine Banklehre gemacht.
Sehr schweizertypisch.
Und wenn Sie jetzt überlegen im Nachhinein, was war besser, wenn Sie die Banklehre gemacht hätten?
Ja, wahrscheinlich nicht. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt arbeitslos bei der Kreditanstalt geworden.
Und Sie sind nicht arbeitslos, denn da kommen wir ja noch drauf zu sprechen. Letzter halber Satz. Meine Generation,
Die Babyboom-Generation. Die hat die Politik in der Schweiz relativ lange dominiert. Aber das kippt langsam. Jetzt verliert sie zunehmend an Einfluss und Macht. Und das macht einigen dieser Menschen noch zu schaffen. Weil sehr auffallend ist, dass sehr viele Leute aus dieser Generation im Alter sich eben nicht zu den Alten zählen.
In der Schweiz werden die Jahrgänge 1946 bis 1964 als Babyboomer gezählt. Das ist ja analog zur amerikanischen Sichtweise. In Deutschland halt anders. Ne? Wir sagen, die Jahrgänge 1955 bis 1969 sind Boomer. Wie kam es denn in der Schweiz zu dieser anderen Zuordnung?
Ja, also es gab eben schon 1943 einen ersten Geburtenanstieg, einen kleinen Babyboom aus der Schweiz, so realisierten, dass die Deutschen den Krieg verlieren. Das heißt, die Schweiz war bezüglich Geburtenanstieg früher als Deutschland, sogar auch früher als in den USA, weil hier die Schweiz natürlich vom Krieg nicht betroffen war und es gab einen riesigen Nachholeffekt bei der Familiengründung. Weil die Krisen und Kriegsjahre haben zu sehr geringen Geburtenraten geführt, die zum Teil lange Zeit tiefer waren als in Deutschland. Man hat damals schon gedacht, die Schweiz würde aussterben. Ab 1966 sank die Geburtenrate und seit 1972 hat die Schweiz ein Geburtenniveau, das tiefer liegt, als zur Bestandeserhaltung notwendig wäre. Also fast 50 Jahre. Und das wurde allerdings kompensiert durch Zuwanderung.
Genau, die Einwohnerzahl ist,
ja, ist sogar deutlich gestiegen.
Jetzt kommen wir mal auf die Boomer. Das Wort wird ja auch gleichbedeutend in der Schweiz gebraucht.
Ja, schon. Oder dann gibt es natürlich die Silver Generation, gibt es noch Begriffe aus dem Marketing.
Silver Generation, Best Ager, da gibt es eine ganze Menge. Ne?
Aber es ist natürlich eine relativ große Gruppe.
Welchen Beruf haben denn die Boomer in der Schweiz? Haben die einen Ruf?
Ja, die haben eher einen Ruf als konservativ, zum Teil kleinbürgerlich, aber auch zum Teil während der Jugend rebellisch, aber sie haben eigentlich keinen klaren Ruf, weil das eine sehr heterogene Gruppe ist. Hm. Was vielleicht auffällt im Vergleich zu Deutschland, ist einfach die Wohlstandsentwicklung. Die war früher und rascher, vor allem für die schweizerische Babyboomer. Die wurden früher reich als die Deutschen. Mhm. Und das wirkt sich bis heute nach, dass natürlich das diese Gruppe ist, die heute am meisten Wohneigentum hat, am meisten finanzielle Reserven, relativ geringe Armutsquoten.
Was heißt früher reich? So im Alter von 40 waren die alle schon reich?
Ja, die haben natürlich, oder weil die Schweiz nicht vom Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, konnte die Schweiz vom Wiederaufbau, dem amerikanischen Peace-Strategie, extrem profitieren. Das hat dazu geführt, dass die Arbeitskräfte bald fehlten und man auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen war. Aber die Schweiz hat extrem stark von der Nachkriegsentwicklung profitiert.
Jetzt ist ja kürzlich sogar ein 13. Monatsgehalt für Rentner durch Volksbefragung mehrheitlich angenommen worden. Das wurde von den Boomern so gewollt.
Das wurde hauptsächlich von den älteren Generationen befürwortet. Die jüngsten Generationen waren dann eher mehrheitlich dagegen.
Womöglich kein Beitrag zum guten Generationenmiteinander in der Schweiz. Hat das auf die Stimmung geschlagen?
Ja, kurzfristig eigentlich. Politisch gibt es gewisse Hinweise auf Generationenauseinandersetzungen. Aber wenn man das genau ansieht, gibt es überraschend wenig Generationenkonflikte in Familien, in der Gesellschaft. Weil die Babyboomer sich fast so innovativ und kreativ geben wie die Jüngeren. Hm. Das ist auch ein Merkmal dieser älteren Generationen. Die entziehen sich den klassischen Altersstereotypen. Die fühlen sich deutlich bis zu 10 Jahre jünger, als sie chronologisch sind. Sie fühlen sich genau gleich innovativ und kreativ wie die Jungen. Das ist noch überraschend, sind aber weniger innovativ, wenn es dann um konkrete Sachen geht.
Sie gucken ja über den Tellerrand hinaus, also auch bis nach Deutschland durchaus. Sind die Schweizer da anders als die Deutschen oder sehen Sie viele Parallelen?
Es gibt relativ viele Parallelen. Also wir haben sehr viele Ähnlichkeiten, zum Beispiel was das bürgerschaftliche Engagement betrifft, was sportliche Aktivitäten betrifft, kulturelle Aktivitäten. Es ist einfach so, dass man kann sagen, die Wohlstandsentwicklung hat dazu geführt, dass in der Schweiz mehr Leute zu den aktiven, wohlhabenden Babyboomern gehören oder zu den wohlhabenden Pensionierten gehören als in Deutschland, Österreich und Frankreich.
Lassen Sie uns mal auf die jüngsten Jahrgänge der Boomer schauen. Also Jahrgang 64 wird in diesem Jahr 60 alt, ist also noch im Arbeitsmarkt. Welche Rolle spielen denn die verbleibenden Boomer noch im Arbeitsmarkt?
Wir haben noch eine hohe Erwerbsquote. Was eben auffallend ist, im Vergleich auch zu anderen Ländern, dass jetzt bei dieser Generation noch kein Wunsch oder kein Bedarf besteht, nach 65 oder im Rentenalter weiterzuarbeiten. Also die Erwerbsarbeit im Rentenalter ist nicht so angestiegen, wie man das in den letzten Jahrzehnten immer wieder vermutet und behauptet hat.
Aber trotzdem, aus deutscher Sicht ist es ganz erstaunlich. Schweizer Männer gehen Stand 2023 mit 64,9 Jahren in den Ruhestand. Also wir fragen uns, wie schafft es die Schweiz, ihre Männer so lange bei der Arbeit zu halten?
Da waren natürlich die Abzüge bei einer vorzeitigen Pensionierung sehr ausgeprägt, sind auch so für die mit hohen Lohneinkommen. Das heißt, es ist rational, möglichst rund ums Rentenalter sich pensionieren zu lassen. Weil dort die Absicherung, die wirtschaftliche Absicherung für die Mehrheit der Leute sehr gut ist.
Trotz einem guten finanziellen Polster, was Sie ja vorher gesagt haben, ist das immer noch ein Argument, also so ein kleiner Folterwerkzeug, Abzüge durch die
Ja, weil diese Abzüge sind dann lebenslang, oder? Mhm. Und die Babyboomer ist auch die erste Generation, die jetzt natürlich die sogenannten Langlebigkeitsrisiken abschätzen. Das heißt, sie wissen, dass sie älter werden als ihre Elterngeneration. Und sie wissen, dass wenn sie Abzüge haben im frühen Rentenalter, dass das natürlich für die nächsten 20, 25 Jahre sich negativ auswirken kann.
Können Sie sagen, wie hoch die Abzüge sind?
Ja, die sind, glaube ich, pro Jahr bis zu 13%.
Okay, das ist ähnlich wie in Deutschland.
Also ich hätte jetzt das Durchschnittsalter Männer angesprochen. Ja. Wie ist es die Arbeitsmarktbeteiligung und Renteneintrittsalter der Frauen?
Die waren natürlich früher tiefer, weil das offizielle Rentenalter war bei Frauen 2 Jahre tiefer als bei Männern. das wurde jetzt aber angepasst und wird auch weiter nach oben angepasst. Und die Erwerbsquote der Frauen hat sich extrem stark erhöht in den letzten Jahrzehnten. Und die Unterschiede in der Erwerbstätigkeit Frauen und Männer haben sich verwischt. Die Lohnunterschiede etwas weniger stark, aber...
Ich habe beim Bundesamt für Statistik, dem Schweizer Bundesamt für Statistik, natürlich gesehen, dass es seit einem Jahr mehr Angehörige der Generation Z, also der 1997 bis 2012 Geborenen, im Arbeitsmarkt gibt als Boomer. Sind die Boomer gut kompatibel mit den nachfolgenden Generationen im Arbeitsleben?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben das Problem, dass vor allem bei Männern dieser Generation die Tendenz besteht, veraltete Geschäfts- und Wirtschaftsmodelle noch zu vertreten, zum Teil so militärische, hierarchische Strukturen. Und gleichzeitig besteht die Tendenz bei dieser Generation, den Wert ihrer Erfahrung zu überschätzen. Und das geht den Generation Z mächtig auf die Nerven. Und deshalb haben wir ein Projekt entwickelt in Richtung Reverse Mentoring. Das heißt, dass ältere Fachleute, 60 aber auch 55-Jährige, regelmäßig informiert werden über neueste Entwicklungen, und zwar aus Sicht der Jungen.
Was heißt, die überschätzen ihre Expertise? Was heißt das konkret?
Ja, das heißt, Männer tendieren dazu, den Wert ihrer Erfahrung, oder den sie gemacht hat, zu überschätzen. Wir haben versucht, mal 10 Jahre lang den Erfahrungsschatz der Eltern zu nutzen. Wir sind damit diesem Projekt gescheitert, weil wir festgestellt haben, sehr viele Babyboomer haben viel erlebt, aber davon nichts gelernt. Oder sie haben ihre Generationenprägung, ist noch sehr stark. Sie haben lineare, zum Beispiel Karrierevorstellungen. Sie haben zum Teil auch Vorstellungen, sind zum Beispiel aufgewachsen in kleinbürgerlichen Verhältnissen oder mit kleinbürgerlichen Verhältnissen, in kleinurbanen Situationen. Oder zum Beispiel, wenn wir ältere Babyboomer interviewen, das Erste, was sie sagen, als sie in der Schule waren, gab es fast keine Ausländer in der Schule. Das sind jetzt bis 40% der Schulkinder sind ausländischer Nationalität in der Schweiz, in gewissen Regionen. Das heißt, sie haben die multikulturelle und die urbane Entwicklung noch nicht voll mitgemacht.
Also sie sind eher engstirnig dann fast?
Ja, nicht engstirnig. Digital sind sie relativ gut aufgerüstet, aber sie fühlen sich kreativ und innovativ, sind aber gegenüber konkreten Innovationen sehr zurückhaltender.
Das ist ja ein extrem ernüchternder Befund, sage ich jetzt mal so aus einer bestimmten Flughöhe. Sie sind Soziologe, ausgebildeter Soziologe, schauen auf die Gesellschaft. Was heißt denn das für eine Gesellschaft und für ein Wirtschaftsunternehmen? Wie kann dieser Typus denn noch sinnvoll eingebildet, eingebunden und gegebenenfalls weiterentwickelt werden?
Ja, man muss dann schauen, deshalb gibt es auch mehr Generationenprojekte, wo eben der Wissensaustausch zwischen Jung und Alt geht. Dann haben wir auch festgestellt, dass die Babyboomer als Großeltern erzählen, was sie den Enkelkindern an Traditionen, Wissen weitervermitteln. Aber faktisch laufen die Lernprozesse von den Jungen zu den Alten. Das heißt, in der Wahrnehmung ist es ganz anders als in der faktischen Realität. Im Arbeitsleben gibt es jetzt immer mehr Firmen, die machen ein gezieltes Generationenmanagement. Mhm. Also tatsächlich gesagt, was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Generationen, zwischen Jung und Alt, und wie kann man aus den Unterschieden Kraft gewinnen? Es geht nicht darum, die Unterschiede zu verwischen, sondern aus den Unterschieden Kraft zu gewinnen. Zum Beispiel die Babyboomer haben vielleicht nicht unbedingt mehr Erfahrung, aber sie haben mehr soziale Netzwerke, Beziehungen. Sie kennen alle, oder? Und das ist natürlich wichtig. Und die Jungen haben vielleicht neue Ideen, wissen aber noch nicht genau, wie sie das umsetzen können, oder?
Was Sie jetzt sagen, das haben Sie empirisch nachweisen können. Also das ist jetzt nicht gefühlt, ne? Also es gibt so viele sture Ältere in Jobs, sondern Sie haben das überprüft und immer wieder diese Verhaltensweisen gefunden.
Ja, und auch in konkreten Projekten. Oder zum Beispiel, sagen wir, die 65- bis 74-Jährigen fühlen sich genau gleich häufig kreativ und innovativ wie die Jungen. Wenn es aber darum geht, etwas Neues auszuprobieren, dann sinken die Werte extrem stark. Das heißt, die älteren Generationen, Babyboomer, die sind zum Teil innovationsmüde geworden. weil sie eben schon viele Innovationen erlebt haben, von denen nicht alle schon funktioniert haben.
Sie haben eben gesagt, da muss ich nochmal einhaken, dass es gerade die älteren Babyboomer-Männer sind, die eben so ein bisschen, ich sage jetzt zwar stur sind oder so ein bisschen mehr auf ihre Erfahrung abheben und nicht so lernwillig sind. Unterscheiden sich die Frauen denn da?
Ja, die Frauen haben natürlich viel später gewisse emanzipatorische Prozesse gemacht. Sie haben viel stärker auch familiale Verhältnisse. Sie sind als Großmütter stärker engagiert und lernen natürlich dann stärker von den Großkindern. Sie haben auch viel, diese Generation hat viel weniger häufig Führungspositionen. Die sind viel, sagen wir jetzt, offene für neue Netzwerke.
Geschmeidiger.
Geschmeidiger, Multitasking. Die Männer dieser Generation haben, vor allem die Schweizer Männer, in gewissen Kader, die haben noch lineare Karrierevorstellungen. Die haben erlebt, dass alles funktioniert. Wir haben auch festgestellt, dass ein Teil dieser Babyboomer, die werden Probleme haben im hohen Alter, weil sie bis jetzt noch nie Probleme gehabt haben. Oder 80 Jahre lang ging es gut, oder?
Sie haben profitiert. Die Widerstände,
oder? Plötzlich macht der Körper nicht mehr mit, oder sie kommen auf, sie haben keine Resilienzerfahrung, oder? Mhm. Und sie, was auch im Unterschied zu Deutschland, die Babyboomer, die haben keine kriegsversehrten Eltern gehabt. Das heißt, sie haben viel weniger Eltern gehabt, die traumatisiert wurden. Das hat natürlich in Deutschland sehr viele Babyboomer geprägt. In der Schweiz war der Bruch, der historische Bruch, gar nicht vorhanden.
Ich möchte mal zurück auf diesen, ich sage jetzt mal zurückhaltend formuliert, ernüchternden Befund. Und die Frage, lässt sich da durch Fortbildung noch Anpassung schaffen oder, Punkt.
Da lässt sich noch relativ viel machen, weil Fortbildung hat natürlich eine richtige Wirkung, dass die Leute die gesellschaftlichen Entwicklungen mitmachen. Gleichzeitig ist demenzpräventiv. Aber es braucht eine Fortbildung, die eben anknüpft an Neuentwicklungen. Das heißt, die Leute müssen die bisherigen Lebenserfahrungen kritisch reflektieren, eben durch Reverse Mentoring. So wird eingeführt werden Neuentwicklungen. Also zum Beispiel haben wir festgestellt, bei Senexpert, oder? Also ältere Führungskräfte versuchen, Jungunternehmerinnen zu beraten, das funktioniert nicht, wenn die alte militärisch organisierte Führungsprinzipien haben. Die müssen wissen, dass man heute mit flachen Hierarchien macht. Sie müssen multikulturell denken. Sie müssen mit Frauen auf der gleichen Ebene zusammenarbeiten, was für einen Teil der Männer noch eine ungewohnte Situation ist. Also in dieser Generation, oder?
Aber es braucht also einfach Offenheit, sage ich jetzt mal.
Offenheit.
Für Generationen Austausch. Und da gibt es.
Bringen Sie den Leuten denn sowas bei? Also, das sind ja lauter Glaubenssätze und Erfahrungen, die Menschen in vielen Jahrzehnten in ihrem Leben, in ihrem Arbeitsleben angehäuft haben. Jetzt kommen sie plötzlich um die Ecke und sagen: Na, wir machen jetzt hier flache Hierarchie, Reverse Mentoring, ihr müsst auf den Jungspund hören. Wie überwinden Sie denn da die Widerstände?
Also, in der Praxis haben wir das einfach so gemacht: Wir haben geschaut, wer ist offen genug. Und haben die genommen, die nicht offen waren für die Entwicklung, haben wir aus Projekten rausgeworfen. Das heißt, wir haben uns konzentriert auf die Leute, auf die offenen, strukturoffenen, oder? Die bereit waren, sich einzulassen in neue Entwicklungen. Und die Leute, die zum Beispiel sehr fremdenfeindlich waren oder Innovationen geblockt haben oder strukturelle Innovationsmüdigkeit gesucht haben, die haben wir einfach dann gar nicht mehr einbezogen. Das haben wir durch eine selektive Mobilisierung haben wir das gelöst. Nicht durch Erziehung, oder? Das ist natürlich ethisch heikel, aber das finden wir uns sehr viel heraus, ob die Leute sehr viel gelernt haben, ob nichts erfahren haben, oder ob die Leute offen sind für eine Entwicklung, ob die Leute bereit sind, mit Jungen auf der gleichen Ebene zu arbeiten.
Sie haben das Reverse Mentoring mehrfach genannt. Das ist, sage ich jetzt mal, fast zum Schlagwort geworden, auch bei uns. Synonym für Generationen können voneinander lernen, müssen voneinander lernen, haben Sie ganz deutlich gemacht. Gibt es noch, ich sage jetzt mal, Methoden oder Herangehensweisen, von denen Sie sagen, das bringt viel, kennt man jetzt aber vielleicht nicht so wie das Reverse Mentoring?
Ja, aber man hat einfach festgestellt, wenn man so Sachen macht, dann bringt es nicht, wenn die Eltern eingeführt werden, in die Jungen nachher große Diskussionen mit den Jungen machen. Sie müssen die Diskussion unter sich machen, mit den Gleichaltrigen, damit sie reflektieren können, was das für sie bedeutet. Also man muss die Generationenkontakte nicht so intensiv lassen, weil sonst Überschichtungen sind. So wie wir festgestellt haben, bei dieser Generation von Babyboom zum Beispiel braucht es geschlechtergetrennte Gedächtnistrainingskurse, weil sonst die Frauen durch die männlichen Strategien des Lernens überschichtet werden, nicht profitieren. Das heißt, man muss schauen, wie man Generationen verbindet und generationssegregiert operiert bei Diskussionen und tatsächlich schaut, wie man das machen kann. Das ist dann einfach, das braucht dann einfach ein Kleid, das hängt von der Geschichte, von der Lebensgeschichte der Leute ab. Das kann man nicht für alle gleich machen. Hängt sehr stark davon, wo die, also ob die Leute städtisch oder ländlich aufgewachsen sind, welche politische Ausrichtung sie haben oder welche ökologische Ausrichtung sie haben. Und dann muss man das gezielt gruppenspezifisch machen.
Jetzt aus Arbeitgebersicht heißt das ja sozusagen Personalmanagement. Ne? Also wenn man diese Befunde hat, die Sie beschreiben, muss sozusagen an der Unternehmenskultur, an der Mentalität gearbeitet werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Das sind langfristige Prozesse.
Ja, gut, es gibt zwei Themen, die man anspricht. Man schaut, bei den über 50-Jährigen hat Innovationsmüdigkeitsprobleme. Dass sie einfach schon zu viele Erneuerungen in zu kurzer Zeit erlebt haben, die sie nicht bewältigt haben.
Eine zweite Strategie. Kann man das messen?
Ja, man kann das herausfinden. Die Leute, man macht dann Workshops, wo man schaut, wie die Leute mit neuen Ideen umgehen. Ob sie sagen, welche Strategien haben nicht funktioniert. Und da, wenn jemand sagt, wir haben das schon das dreimal das Gleiche erlebt. Ich erlebe das jetzt auch in der Forschung, oder? Da kommen junge Forscher und Forscherinnen mit Ergebnissen voll begeistert, oder? Meine erste emotionale Reaktion, das kenne ich schon seit 30 Jahren. Wenn ich das natürlich zurückspiegel und sage, das haben wir schon immer gehabt und das ist nichts Neues, dann ist das die falsche Reaktion.
Wenn die Neugier verloren geht.
Ja.
Das ist, Neugier ist unser großes Thema als Journalisten, sagen wir, das ist der Treibstoff.
Aber das heißt ja, das ist wie so eine Art Assessment Center nochmal in hohem Alter, wo sich, oder dass die Menschen das wissen, die beteiligten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nochmal so einen ganz klaren Auswahlprozess unterwerfen.
Ja, dann sagt sie, sie müssen bis auch im letzten Berufsjahr vor der Pensionierung an Weiterbildung teilnehmen. Ich habe auch schon mit Pflegeheim gesprochen, die haben gesagt, die müssen mit, auch wenn sie noch in einem halben Jahr pensioniert werden, müssen die teilnehmen. Was natürlich sinnvoll ist, wenn man sagen kann, die teilnehmen, haben natürlich Möglichkeit, dann auch nach der Pensionierung weiter gewisse Aufgaben zu übernehmen. Dann hat man eine Perspektive.
Genau, guter Punkt. Also der Trend zum Weiterarbeiten nach dem regulären Ruhestand, Eintrittsdatum, der nimmt in Deutschland zu. Messbar, ebenso wie in der Schweiz. Bei uns wird das häufig mit Altersarmut begründet. Wie sieht das hier aus bei Ihnen?
In der Schweiz nimmt es nicht so stark zu, weniger, also überraschend wenig zu. Das sind 40%, sagen, sie würden weiterarbeiten, aber es sind noch relativ wenig, die weiterarbeiten. Also die weiterarbeiten, die arbeiten nicht wegen aus finanziellen Gründen, in der Mehrheit der Fälle. Das ist in der Schweiz anders als in vielen anderen.
Als Beschäftigungstherapie? Oder?
Ja, weil sie noch sinnvoll sind. Also wir sehen, dass 44% der Leute, die nach 65 weiterarbeiten, das sind selbstständig erwerbende, freie Personen, akademische Personen. Die Mehrheit der Leute, die weiterarbeiten, sind eben nicht arbeitnehmende Funktionen. Und die arbeiten als Arbeitnehmer, die arbeiten dann meistens in geringen Pensen.
Welchen Ruf hat das Wort Ruhestand eigentlich in der Schweiz? Also ich sage jetzt mal mein eigenes Erleben, das Wort Rente, Rentner kommt nicht gut. Ich
Senior, das kommt nicht gut an. Ruhestand. Es ist, also man hat einfach eine Tendenz in Richtung Unruhestand, aber nicht unbedingt beruflich. Es ist einfach so, die meisten Personen sind froh, dass sie sich pensionieren lassen können nach einer intensiven Berufsarbeit, aber nach ein, zwei Jahren nach der Pensionierung möchten sie wieder etwas anderes tun. Deshalb gibt es auch so Netzwerke Rentner, dass die Leute auch nach zwei Jahren weiterarbeiten. Es gibt Beratung für Freiwilligenarbeit, also gemeinschaftliches Engagement, das ist extrem stark. Es gibt Hobbys-Netzwerke, da passiert relativ viel. Was wir auch festgestellt haben, wir haben bei Ehepaaren festgestellt, dass immer weniger Ehepaare die gemeinsamen gleichen Vorstellungen haben zum Leben nach der Pensionierung.
Steigt die Scheidungsquote auch in der Schweiz nach zur Rente hin?
Dann die steigt. So, also die Scheidungshäufigkeit vor dem Rentenalter ist gesunken und die Scheidungshäufigkeit nach dem Rentenalter ist eher ansteigend.
Das ist eigentlich schon wieder ein eigenes Thema, könnte man auf der Schiene noch eine ganze Menge weiterfragen. Aber was mich jetzt so interessiert, also Sie haben ja schon ein bisschen angedeutet, was macht denn die Masse der Boomer als Rentner, wenn sie eben nicht mehr weiter arbeitet? Wo finden die sich wieder?
Ja, also sie sind außerdem, sagen wir, über 60-65% sind im Rentenalter kulturell tätig. Mhm. Also 20% sind irgendwo musikalisch tätig, also da Musikinstrument spielen, Gesanggruppen, Dixie-Band gründen, an Musikfestivals teilnehmen, das nimmt wahnsinnig zu. 40-45% sind gemeinschaftlich tätig, also in der Nachbarschaft. Dann hat es auch sehr viele Babyboomer, die haben natürlich ihre Hobbys, also Städtereisen, Kulturreisen, dann spezielle Hobbys, die sie machen. Das nimmt relativ zu, aber sehr divers. Was auch deutlich angestiegen ist, ist einfach die sportlichen Aktivitäten. Also die Schweizer Rentner und Rentnerinnen gehören zu den sportlichsten Europas, mindestens nach eigenen Aussagen.
Nur doch, die sind schon sehr fit.
Ja, in Zürich muss man ja sportlich sein, ständig irgendwelche Treppen hochsteigen und Berge hochlaufen.
Ja, das ist schon, da läuft relativ viel. Man muss ja sehen, sehr viele haben eine Zweitwohnung, ein Ferienhaus. Zunehmend mehr Leute haben auch ein Ferienhaus im Ausland. Das sind dann auch Migrationsfamilien. Also wir haben eher eine Tendenz zu einer sehr hyperaktiven, aber nicht professionellen Aktivitäten.
Wie verändert das die Schweizer Gesellschaft, diese Boomer-Habits?
Ja, es ist natürlich schon ein interessantes Wirtschaftsbranche. Also Anti-Aging-Industrie nimmt zu, die Tourismusindustrie profitiert von diesen reisenden Babyboomern. Da läuft relativ viel. Es läuft auch sehr vieles an Nachbarschaftsstrukturen. Aber es gibt auch extrem aktive Seniorengruppen, die sehr viel sich engagieren, die auch die Interessen der Senioren verteidigen. Es gibt da Gruppen Innovage, die Innovationsarbeiten unternehmen. Ja. Es gibt auch immer mehr Leute, die nach der Pensionierung eine eigene Firma gründen, also Start-ups. Sehen bei den Senioren nimmt zu.
Eher der positive Einflüsse, die Gesellschaft aufgreift.
Es ist relativ eine positive Entwicklung, aber die von der Gesellschaft nicht kontrollierbar ist, weil das merkt auch die Seniorenorganisation, die Posenikdute, die machen ihre eigenen Sachen. Die machen ihre eigenen Kurse, die machen ihre eigenen Dinge, die organisieren sich eben außerhalb dieser klassischen Organisationen. Und die sind sozusagen nicht kontrollierbare, engagierte Gruppe. Sie bis hin zu den Großmutterrevolution, die einen Klimaklagen gegen den Bund eingereicht haben. Das ist eine politische Kraft, die aber zum Teil nur funktioniert, weil sie enge Allianzen haben mit Jüngeren.
Sie kennen Deutschland ja sehr gut. Ist das, was Sie gerade beschrieben haben, sehen Sie das in Deutschland?
In Deutschland ist das auch stark. Es ist einfach dort viel stärker von den Bundesländern organisiert. Das bürgerschaftliche, gemeinschaftliche Engagement wird stärker von den Bundesländern, von den Kommunen organisiert. In der Schweiz ist es viel stärker selbst organisiert. Da gibt es Gruppen, die machen eine Initiative. Es sind 2-3 Leute, die machen eine Generationeninitiative und alle möglichen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber es ist eine Bewegung, die eben nicht einheitlich ist.
Es ist eine Graswurzelbewegung.
Ja. Graswurzelbewegung, ja.
Sie sind ja Teil dieser Bewegung. Sie sind jetzt 76, ist das gut? Ja. 76 Jahre alt. Wissenschaftlich sehr aktiv. Wir sprechen über Daten, die Sie noch vor wenigen Wochen aktualisiert haben. Und wie sehen Sie, wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Also im Moment bin ich einfach vor allem engagiert auf innovativen Netzwerken. Also mit Stiftungen über neue Wohnprojekte, wo ich dann eben statistische Analyse mache und beraten tätig. Aber ich habe einfach die Regel eingeführt, die Jungen Forscher und Forscherinnen sagen, was sie möchten. Da machen sie eine statistische Analyse über Einsamkeit im Alter. Und da mache ich die, übergeben sie, machen, sagen, was sie daraus machen können. Dann macht man das vertieft und dann macht man Praxisprojekte. Also läuft darum, dass man wissenschaftliche Analyse und Praxisprojekte kombiniert. Mhm. Und da haben wir schon relativ viele Sachen gemacht. Also gegen Einsamkeit im Alter laufen Sachen mit Stiftungen. Da kann man auch, da gibt es auch sehr viel Geld zur Verfügung für Innovationsprojekte. Da gibt es auch Gemeinden, die sehr innovativ sind, die zahlen mal 50.000, 100.000 Franken für ein Pilotprojekt und schauen, wie man kann man die Nachbarschaftsstrukturen verbessern und da schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was zeigt sich aus den Zahlen, was kann man aus den Zahlen ableiten, aber eben nicht.
Was würden Sie sagen, ist ein Projekt, was richtig gut läuft, worauf Sie stolz sind, was Sie mit begleitet, befördert haben?
Ja, das ist das Projekt Loopings. Das ist loopings.ch. Das sind junge, digital organisierte Frauen, die sehr wissen, wie man das macht. Und sie sagen mir einfach, was sie brauchen. Sie brauchen die und die Daten. Dann bin ich auch dabei beim Großelternmagazin. Das sind auch jüngere Leute, die machen. Und sie sagen, ob sie etwas wissen. Zum Beispiel, sie möchten wissen, wie viele Großmütter sind jetzt zum Beispiel nicht verheiratet, sind verwitwet und solche Sachen kann ich dann. Und ich habe einfach das Prinzip, ich engagiere mich für die Jungen, mische mich aber nicht ein. Engagement ohne übermäßige Einmischung ist wahrscheinlich ein gar nicht so schlechtes Prinzip, auch bei Großeltern, Enkelkindbetreuung.
Sie haben sich ja frühzeitig sozusagen mit Älterwerden gesellschaftlich beschäftigt. Und was ist Ihr Ding, wo Sie sagen, da ist mir klar geworden, das für mein Leben?
Das ist das, was ich weiß über die Gerontologie für mein persönliches Alter, unerwarteterweise kaum nützlich ist. Das heißt, das, was man wissenschaftlich erfahren hat, hat auch für das eigene Leben, und das gibt für viele andere Fachbereiche eigentlich gar nicht die Wirkung, die man immer vermutet. Also man kann psychologisch noch so viel wissen, aber die Psychologie des Alterns wird damit nicht besser. Also das eigene Leben ist vom Fachwissen hat immer eine gewisse Trennung. Je mehr man weiß über ein Fach, oder desto weniger Auswirkungen auf das eigene Leben, oder? Das ist noch eine überraschende Erkenntnis.
Die wir jetzt jungen Wissenschaftler nicht.
Der lebt praktisch, diese Erkenntnis.
Ja, also an dieser Stelle sagen wir mal ganz, ganz herzlichen Dank für alles, was wir hier geteilt haben an Wissen, an Forscherwissen, aber eben jetzt auch an Lebenserfahrung. Und das war großartig und das ist grenzüberschreitend wertvoll. Und wir lassen uns überraschen, was wir an Reaktionen auf Ihren Beitrag kriegen. Wir werden das natürlich weiterleiten.
Ja, vielen Dank, Herr.
Danke natürlich auch Ihnen und euch, die ihr bis zum Schluss, bis hierhin mitgehört habt. Wenn es gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung hinterlassen bei den Podcast-Plattformen Spotify und Apple. Und gerne auch eine Mail schicken mit Anregungen. Haben wir immer wieder gerne info@babyboomer-stories.de. Danke, tschüss, bis bald.